Ja, ich möchte auch meinem Heiland von ganzem Herzen danken in dieser Morgenstunde. Ja, dass er heute noch dasselbe Gott ist, der lebendige, der allmächtige Vater. Ja, dass er hat seine Gesinnung nicht geändert. Und so wie wir auch in der Einleitung gehört haben, diese herrlichen Worte, ja, dass es passt auch zu diesen Gedanken, was ich heute mitgebracht habe, ja, und vor allem auch diesen 9. und 10. Vers, wo es heißt, ja, dass die Menschen, die den Herrn fürchten, sie werden keinen Mangel haben. Ja, und das ist ein Versprechen von diesem lebendigen, allmächtigen Gott, ja, und er lügt ja nicht. Er ist immer dasselbe und heute auch gilt für uns ja das Gleiche. Ja, und dafür möchte ich ihm danken von ganzem Herzen, dass er ist heute noch dasselbe, ja, und dass wir doch zu ihm fliehen können in allen unseren Problemen, unseren Nöten, dass er ist Gott, der Lebendige. Und ja, wir wissen ja, dass dieser lebendige Gott, er hat ja immer nur das eine im Sinne, ganz von Anfang, wo er die Menschen geschaffen hat, ja. Er wollte die Gemeinschaft mit den Menschen haben. Er möchte und wollte den Menschen glücklich machen. Ja, und dann sehen wir, durch diesen Sündenfall ist diese Gemeinschaft gebrochen. Ja. Und dennoch versuchte Gott immer doch diesen Menschen doch nicht im Stich lassen sozusagen, sondern versuchte den Menschen doch das Beste zu geben, dass wir Menschen hier auf dieser Erde doch keinen Mangel haben. Ja, auch wo er dieses Volk Israel doch aus dieser Knechtschaft befreit hat und geführt hat, ja, auch da versuchte er ihnen alles zu geben, dass sie keinen Mangel haben. Ja, auch später, wo sie dieses Land Kana eingenommen haben, er versuchte immer und immer den Menschen das Beste zu geben. Ja, und heute sind wir alle gekommen und heute möchte Gott uns auch das Beste geben. Er möchte uns sein Wort darbringen, ja, damit wir in uns gehen, uns prüfen laut diesem Worte, damit wir uns prüfen und auch durch diesen Segen empfangen, diesen Segen, der Gott den Menschen geben möchte. Er möchte es, ja, aber es liegt wiederum an uns Menschen, wie auch zu jener Zeit. Sobald die Menschen ungehorsam geworden sind, ist die Gemeinschaft gebrochen. Sie haben diesen Segen nicht empfangen können. Nicht, dass Gott den Segen weggenommen hat, sondern die Menschen haben diesen Segen von sich gestoßen, durch diesen Ungehorsam. Ja? Und das ist auch heute das Gleiche. Ja? Und der Herr, wir singen doch oder wir haben so ein Lied, wo es heißt, die Erlösung ist das höchste Gut. Warum ist das höchste Gut? Ja, wenn ein Mensch reich ist und vielleicht besitzt viele großes Vermögen oder so, er kann sich doch alles leisten, er kann sich alles erlauben. Er hat doch so, man kann sagen, so ein leichtes Leben hier. Ihm sind alle Türen offen, ja, weil die Taschen sind voller Geld. Und dennoch ist die Erlösung das höchste Gut. Das steht über das. Warum denn? Weil nach diesem Erdenleben kommt dann das andere, kommt die Ewigkeit. Ja, und wo wird dann meine Seele das sein? Alles, was auf dieser Erde sich befindet, auch das ganze Vermögen, Geld, Gold und Diamanten, sie bleiben alle hier. Der Mensch kann nichts mitnehmen, sagt das Wort Gottes. So wie du nackt geboren bist, so wirst du auch von dieser Erde gehen. Aber diese Erlösung, es gibt dir diese ewige Herrlichkeit. Ja, diese ewige Gemeinschaft mit dem Herrn. Deswegen ist das höchste Gut. Und der Herr war so bemüht und er hat den Menschen doch dieses alles gegeben. Wir haben auch in diesem Lied gerade gesungen, ja, diese Gemeinde Gottes, ja, eine Einrichtung von Gott. Im neuen testamentlichen Zeitalter hat Gott doch eingerichtet, auch für die Menschen. Ja, dieses Seil, er ist gekommen und hat sein Leben geopfert, diesen Weg gebahnt, ja, und alles auch durch sein Wort uns heute gegeben, damit wir erkennen diesen Weg, damit wir dieses auch bekommen können und wissen können, wie wir es tun sollen, damit wir doch diesen Schatz besitzen können. Ja, der Herr ist bereit, er hat alles uns gegeben, damit wir auch heute keinen Mangel haben. Und darüber möchte ich heute ein wenig sprechen. Ja, auch in dieser Einleitung haben wir so gehört, diese Dankbarkeit gegenüber diesem lebendigen, großen Gott. Diese Dankbarkeit, ja, sie fehlt so oft. Und ich denke mal, es liegt auch daran, weil wir uns so wenig Gedanken machen darüber. Ja, man lebt doch in diesem Wohlstand und man hat doch, sage ich mal so, keine Notwendigkeit, ja, an diesem Gott oder an seiner Hilfe. Wenn ein Mensch in großen Nöten ist, wo kein Mensch helfen kann, ja, da sucht man diesen Gott. Weil man weiß, er kann helfen, aber wenn dann so wohl geht, ja, und das Leben so schön geht, nun ja, man dient Gott, man kennt alles, aber dieser Ernst, dieser Eifer, er ist so ein bisschen, nicht so brennend. Und das ist diese Ursache, ja, und aber es liegt ja nicht an Gott. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ein Mann hat mal ein Zeugnis gesagt, ja, er war ja auch hier bei uns und er war ja ein Missionar, ja, und hat viel so Arbeit getan für den Herrn. Er hat viele Bibeln in verschiedenen Ländern verteilt. Und wo auch da, in diesen Ländern, wo auch diese große Verfolgung war, ja, er versuchte dann mit den anderen Geschwistern auch diese Bibeln so reinzuschmuggeln, ja, viele Sachen sich eingefallen, aber wo er schon älter geworden ist, ja, dann, er wusste ja, ein Mensch, er braucht eine Gemeinschaft, er kann alleine nicht, er braucht eine Ortsgemeinde, er braucht die Geschwister, weil Gott hat es so eingerichtet. Ja, diese Erlösung, dass jeder Mensch wiedergeboren sein könnte oder kann, ja, und diesen Gott erleben, aber dann die Gemeinschaft mit diesen Gleichen, mit diesen Wiedergeborenen, und er suchte es. Ja, er suchte es, ja, wie kann er das finden? Hier in Deutschland war es. Ja, es war schätzungsweise vor 20 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, ja. Und er sagte, er betete zu Gott und Gott offenbarte ihm, er soll die Leute suchen, eine Gemeinde, die auf die Knien betet. Da sind die Kinder Gottes, die in der Demut diesen lebendigen Gott anbeten, auf den Knien. Weil zu jener Zeit war schon dieser Hochmut der Menschen ja so hoch. Ja, manche beten im Sitzen, manche im Stehen. Ja, und dieser Wohlstand hat das alles mit sich gebracht. Aber dieser Mensch, er suchte eine Gemeinde, die auf den Knien betet. Und er hat eine gefunden. Ja, und dieser Mensch hat dieses Zeugnis gesagt. Er kommt ja auch früher, er war ja, ich weiß jetzt von Kindheit nicht, weiß ich nicht, aber er war in einer Ortsgemeinde. Sie war so groß, da waren mehrere hundert Leute, diese Gemeinde war riesig, hier in Deutschland. Ja, und er besuchte diese Gemeinde. Und dann hat er einen Traum gesehen. Ja, eine goldene Kugel. Sie rollte, rollte und alles, was ihr auf den Weg gekommen ist, hat sie alles zerquetscht, zertrümmert, kaputt gemacht. Er hat es nicht verstanden, wo er aufgewacht hat, hat er nicht verstanden. Aber dann später in dem Alter hat er begriffen, wo die Gemeinde zugrunde gegangen ist und zerfallen ist. Da ist nichts bestanden. Nur durch diesen Wohlstand, ja, durch dieser Hochmut der Menschen, ja, die Gemeinde ist nicht bestanden. Durch diese goldene Kugel, er hat verstanden, dieser Wohlstand. Alles das Geistliche wurde kaputt gemacht. Und er suchte diese Gemeinde, ja, die Menschen, die auf den Knien diesen lebendigen Gott anbeten. Er hat sie auch gefunden, ja. Und diese Gemeinde Gottes, es ist eine Einrichtung, was Gott ins Leben gerufen hat. Und diesen Gedanken möchte ein wenig so heute mit Gottes Hilfe aussprechen, ein bisschen vielleicht auch so vergleichen mit diesem Alten Testament. Weil Gott hat schon jenes Mal, wo er den Menschen geschaffen hat, wusste er doch schon alles. Ja, dieser Erlösungsplan war schon bereit. Und er wusste, wenn die Menschen diesen Weg gehen werden, ja, ungehorsam werden, in die Sünde verfallen werden, dann wird er etwas brauchen, um die Menschen wieder dieses Heil zu geben, mit diesen Menschen diese Gemeinschaft wieder ins Leben zu rufen. Und das wusste er doch schon alles, weil er ist Gott, der Allwissende, ja. Und diese Gemeinde Gottes, man nennt sie auch ein Berg Zion, ja, oder ein Haus Gottes, oder eine Braut, oder ein Leib Christi. Die Gemeinde hat viele solche Namen, die finden wir alle im Wort Gottes. Ja, und ich möchte ein Wort lesen, 1. Petrus, zum Anfang. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 10 und Vers 11. Kapitel 1, Vers 10 und Vers 11. Ja, der 12. können wir auch mitlesen. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, so auf euch kommen sollte, und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christum kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, welchen es offenbar ist. Denn sie haben nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist, durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel gelistet zu schauen. Ja, hier ist auch am Anfang, wenn wir diesen Kapitel lesen, es geht um diese Seligkeit, um diesen geistlichen Segen, was Gott den Menschen gegeben hat im Neuen Testament, diese geistliche Wiedergeburt. Ja, und hier sagt er ja, das haben wir bekommen, aber hier auch nach dieser Seligkeit, die Propheten von früher. Ja, wir haben auch in dem Lied gesungen, die Propheten, sie schauten schon im Geist und die Engel hat es gelüstet, wie wird Gott es schaffen, den Menschen dieses Heil zu bringen, den Menschen zu erretten, mit diesem Menschen, mit diesem sündigen Menschen, der in der Sünde steckt, wieder diese Gemeinschaft herzustellen. Es war für sie verborgen. Wie wird Gott es schaffen? Und der Herr hat diesen Weg gefunden. Ja, und noch ein Gedanken, ja, vielleicht auch, bevor zu diesem Gedanken ich komme, möchte noch einen Gedanken in Daniel lesen. Ja, weil die Propheten, sie sahen es, ja, und Daniel, ich meine Kapitel 2, ein Gedanke noch. Wo dieser König Nebukadnezar, ja, er war ja kein Prophet in dem Sinne, aber Gott gab ihm diesen Traum. Ja, dieser König, er war von Gott so gesegnet und war auch diese größte Weltmacht zu jener Zeit, ja, und Gott zeigte ihm diesen Traum. Er sah diesen Traum von dieser Statue, ja, wie man sagt, dieses Bild, wie ein Menschenbild, ja, und er wachte auf und wusste nicht, was bedeutet das. Er sah diesen Traum, aber die Bedeutung konnte er nicht verstehen. Ja, und er hat dann der Daniel ist ja ein Prophet Gottes gewesen und er deutete ihm diesen Traum. Und diesen Traum möchte ich ja nur etliche Gedanken hier lesen, gerade um dieses neutestamentliche Zeitalter, ja. Daniel Kapitel 2, Vers 34. Ja, Vers 34. Also nicht alles. Es ist ja wegen der Zeitmangel. Man kann es ja lesen, aber diesen Traum, ja. Und jetzt sagt er hier, Vers 34, Daniel Kapitel 2. Solcher sahest du, bis das ein Stein herabgerissen ward, ohne Hände, der schlug das Bild an seine Füße, die Eisen und Ton waren, und zermalte sie. Da wurden miteinander zermalt das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild schlug, ward ein großer Berg, dass er die ganze Welt erfüllte. Ja, hier dieser Gedanke, es war ein Bild, ja, und dieses Bild war also auf vier Teile geteilt. Ober dieses Haupt, es war aus Gold, ja, und die Schulter und die Brust war aus Silber, und dann war dieser, Silber, Ton, ja, und Erz und dann auch diese Füße und so. Es war aus Ton und ja, man kann das auch lesen, sonst. Einen Moment. Vers 32, damit ich nichts was Falsches sage. Ja, Vers 32. Das Bildhaupt war von feinem Gold, seine Brust und Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Erz, seine Schenkel waren Eisen, seine Füße waren eines Teil Eisen und eines Teil Ton. Ja, dieses Bild hat er gesehen, verschiedene Materialien, diese vier Reiche. Und jetzt von nirgendwo ist ein Stein gekommen, ja, und rollte und zerschlug dieses Bild. Ja, dieses Bild zerschlug er und das alles vermischte sich und verflieg alles in Spreu. Ja, und dieser Berg, er rollte und er war so groß geworden, dass er die ganze Welt jetzt füllte. Er füllte die ganze Welt, ja. Man kann es ja nicht vorstellen, dass die ganze Erde ein Berg geworden ist, ja. Das ist ein geistlicher Gedanke, damit die ganze Erde mit dieser Lehre oder mit diesem Reich erfüllt ist. Der ganze Berg füllte diese Erde. Ja, und dann sagt er Vers 44 und 45 diese Erklärung, was das bedeutet, dieser Stein, und warum füllte er die ganze Erde. Ja, selber Gott gibt diese Erklärung durch Daniel, und das möchte ich lesen, ja, Vers 44 und 45. Aber zu der Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein anderer Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewiglich bleiben. Wie du denn gesehen hast, einen Stein ohne Hände von Berge herabgerissen, der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmte, also hat der große Gott dem König gezeigt, wie es hernach gehen werde. Und der Traum ist gewiss und die Deutung ist recht. Hier sagt er diese Erklärung, dass dieser Stein, das ist dieses fünfte Reich. Ja, da waren diese vier Weltreiche zu jener Zeit. Sie herrschten über das ganze Erdenreich zu jener Zeit. Ja. Aber es kommt ein Reich, das wird ewiglich bleiben. Und dieses Reich ist ja dieses ewige Reich, was Jesus aufgebaut hat. Dieses Reich Christi. Ja, und er sagt, es wird bleiben, es wird füllen die ganze Erde. Und in dieser Gemeinde und in diesem Reich Christi befinden wir uns heute, alle, die wiedergeboren sind. Ja, wir sangen auch in diesem Lied. Ich möchte auch dazu noch diesen Hebräer Kapitel 12 lesen. Damals diese Prophezeiung, Gott hat gezeigt, ja, es sind auch viele andere Prophezeiungen, die man da anwenden kann. Aber dieses eine Bild. Ja, er zeigte diese vier Reiche. Der Daniel lebte ja zur Zeit des Königs Nebukadnezar und er war ja dieses goldene Haupt. Ja, Gegenwart. Aber danach sind die anderen drei gekommen, Reiche. Da muss man diesen ganzen Kapitel lesen. Er wird beschrieben, welche Reiche sind es. Aber ich möchte über das letzte Reich sprechen. Ja, dass dieses Königreich oder dieses Reich Christi, es aus dieser Zeit, wo diese vier Reiche zu Ende gegangen sind, wo er dieser Stein die zermalmt hat, ist das eine Reich aufgebaut geworden. Und es gibt kein anderes Reich mehr. Es bleibt auf ewig, heißt es. Ja, wir haben ja gelesen. Und das ist wichtig zu verstehen. Und hier in Hebräer möchte ich lesen, Hebräer Kapitel 12, Hebräer Kapitel 12. Hier sagt ja auch über diesen Berg, der die ganze Erde füllte. Ja, ich habe ja gesagt, ja, man kann es ja auch so nicht nehmen, dass dieser Berg die ganze Erde gefüllt hat, sonst wäre die ganze Erde ein Berg gewesen. Ja, dass das im geistlichen Sinne gemeint ist, weil es ist ein geistliches Reich aufgebaut, was Jesus gebaut hat. Und hier in Hebräer lesen wir auch, ja, vom Vers 18 möchte ich lesen, Kapitel 12, um das zu verstehen, was hat da damals dieser Nebukadnezar gesehen, ja, was hat Gott ihm gezeigt? Um welches Reich geht es ja? Ja, heute sagen wir, wir leben in diesem Reich, die alle, die wiedergeboren sind. Ja, aber auf der Erde gibt es viele andere Reiche, ja, und Königreiche und Städte und so weiter. Aber warum dieses Geistliche, diese Christliche oder diese Gemeinde Gottes, ja, was Gott jetzt Jesus erbaut hat, hier vom Vers 18 möchte ich lesen, denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zu dem Dunkel der Finsternis und Ungewitter, noch zu dem Hall der Posaune und zur Stimme der Worte, da sich weigerten, die sie hörten, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt würde, denn sie mochten es nicht ertragen, was da gesagt war. Und wenn ein Tier den Berg anrührte, soll es gesteinigt oder mit einem Geschoss erschossen werden. Und also erschrecklich war das Gesicht, das Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Ja, wo Gott diese durch Mose das Volk Israel herausgeführt hat, dann kamen sie zu diesem Berg Zion. Ja, man nennt den Berg Zion, zu diesem Berge, wo sie dann auch diese 10 Gebote bekommen haben, wo sie diesen Gott, diese Herrlichkeit Gottes so gesehen haben, ja, wo Gott heruntergekommen ist auf diesen Berg. Ja, und sie sahen, sie erschraken ja und sagen, Mose soll mit Gott selber sprechen. Ja, und hier sagt er, dass wir sind gekommen nicht zu diesem Berge, wie sie damals im Alten Bund. Der Berg war vor ihnen, sie sahen ihn ja. Ja, heute sehen wir ja auch diese Gemeinde Gottes, wenn man wiedergeboren ist, wenn man in dieser Gemeinde sich befindet, kann man diese Stadt Gottes sehen. Ein unerlöster Mensch kann es nicht sehen. Ja, und er sagt, ihr seid nicht zu diesem Berge gekommen, wie sie damals, sondern im geistlichen Sinne, sondern, er sagt hier, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge vielen tausend Engel und zu der Gemeinde der Erzgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Er sagt hier, dass wir heute, wir sind gekommen auch zu einer Stadt oder zu einem Berge, aber im geistlichen Sinne. Man kann es so nicht tasten, wie sie früher, sondern es ist ein geistliches Reich. Ein Reich Christi ist ein geistliches Reich. Und es füllt die ganze Erde. Jeder Mensch, der wiedergeboren ist, er gehört zu diesem Reich Christi. Er ist durchgedrungen. Ja, ob das jetzt in Ukraine ist, in Russland, in Afrika, spielt keine Rolle. Hier in Deutschland. Jeder Mensch, der wiedergeboren ist, er gehört zu diesem Reiche, was damals Daniel gedeutet hat und Nebukadnezar gesehen hat. Dieses Reich, was gekommen ist, was auf ewig auch bleibt, das füllte die ganze Erde. Und wir haben diese Möglichkeit heute durch die Wiedergeburt, doch hier in diesem Reiche sich zu befinden. Ich möchte auch weiterlesen, und zu dem Mittler des Neuen Testaments, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet den Abels. Sehet zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet, denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, da er auf Erden redete, viel weniger wird, so wir den abweisen, der vom Himmel redet. Wiederum, ja, wir sehen hier, heute spricht der Herr zu uns, ja, und wen wir ihn abweisen, gibt es keine Möglichkeit, dieses Heil zu bekommen? Gibt es keine Möglichkeit, diesen herrlichen Himmel zu erreichen oder auch dieses Reich Christi kennenzulernen? Es ist nicht möglich. Es ist nur eine Möglichkeit, diesen Weg zu gehen, was Jesus vorgelebt oder vorgeschrieben hat. Ja, und er sagt ja, schaut nach hinten. Wie handelten sie damals, das Volk Israel? Ja, sie wiesen ihn ab. Sind alle in der Wüste gefallen. Ja, die ihn aber angenommen haben, im Glauben, waren gehorsam. Sie sind dann in das gelobte Land auch reingekommen. Er sagt, es ist ja alles, Apostel Paulus sagt ja zu Korinther, es ist alles uns zum Vorbilde geschehen. Ihr Lieben, und wenn wir es so ein bisschen, es ist vielleicht so ein schwieriges Thema, ist vielleicht auch nicht so, auch ich vielleicht bin nicht so geschickt, das weiterzugeben, aber diesen Gedanken möchte ich so unterstreichen. Ihr Lieben, nicht nur diese Wiedergeburt ist ein großer Schatz, sondern dass wir heute auch diese Gemeinde Christi schauen können. Alle, die wiedergeboren sind, ihr Lieben, die können es sehen, das, was Gott uns heute gegeben hat. Sie erlebten es damals. Ich werde auf die Gedanken noch kommen. Was hat das Volk Israel erlebt? Sie sahen diesen lebendigen Gott. Er hat sie mit allen versorgt, keinen Mangel. Und doch waren sie immer unzufrieden. Sie dachten an diesen Knoblauch und was weiß ich, an welche Dinge, was sie in Ägypten hatten. Aber dass sie dort Sklaven waren, an das dachten sie nicht, sie haben das schon vergessen. Und heute ist das Gleiche, ja, wenn wir diese Wiedergeburt erlebt haben, wenn wir diesen Gott erlebt haben, ja, die Gemeinde schauen können, muss unser Herz wohl nicht erfüllt sein mit Loben und Danken. Diesen großen Schatz, was der Herr uns gegeben hat, ich möchte noch weiter lesen. Aber solches noch einmal, Vers 26, diese Stimme zu der Zeit, dessen Stimme zu der Zeit die Erde bewegte, nun aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich bewegen, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Aber solch noch einmal zeigt an, dass das Bewegliche soll verwandelt werden, als das gemacht ist, auf das da bleibe das Unbewegliche. Darum, dieweil wir empfangen ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen, mit Zucht und Furcht, denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Ihr Lieben, damals schon hat dieser Prophet Daniel das gedeutet, was Nebukadnezar gesehen hat. Dieses fünfte Reich. Es ist gekommen, ja heute sind wir, wir leben in diesem. Und er sagt, es ist ein unbewegliches Reich. Ja, manche lehren über ein tausendjähriges Reich. Aber das stimmt ja nicht, das ist eine falsche Lehre. Hier heißt es, ein unbewegliches Reich, das, was Jesus gebracht hat, ein geistliches Reich, das bleibt ewig, da kommt kein anderes. So wie er damals das angefangen hat mit den Aposteln, wo Jesus gekommen ist. Ja, dieser Anfang, ich komme auf diesen Gedanken noch, dieser Anfang des Reiches Gottes, dieses fünfte Reich, was auf ewig bleibt, da kommt kein anderes, ja. Ich möchte noch vielleicht so etwas, ein bisschen so einen Vergleich machen mit dieser Stiftshütte. Ja, wo Gott dieses Volk Israel, es ist ja alles zum Vorbild und wir können es so vergleichen. Und Gott hat, weil er so ein vollkommener Gott ist, er hat schon damals den Menschen dieses Bild gegeben, was wir heute auch haben. Was wir damals in dieser Stiftshütte finden, ja, wie sie gebaut worden ist. Wozu sie gedient hat. Auch später dieser Tempel, was Salomo gebaut hat. Heute finden wir es alles auch in der Gemeinde Gottes. Das ist das Gleiche wie damals, so auch heute. Nur heute ist es noch viel mehr, viel tiefer, viel geistlicher. Ja? Wenn wir diese Stiftshütte betrachten, ich habe mir so ein Bild kapiert, ja, wenn jemand so ein Bild möchte haben, ihr Lieben, das ist ein sehr gutes Bild, da kann man alles sehen. Ja, und da ist diese Erklärung, diese Stiftshütte. Sie wurde gebaut, da waren zwei Abteilungen, ja, eines Heilige und Allerheiligste. Und bevor man in diese Stiftshütte hereingegangen sollte oder vor dem Eingang in diese Stiftshütte, stand ein eherner Altar, wo man Opfer bringen musste. Man brach hier auf diesem Altar das Opfer und mit diesem Blut, dieses Opfer, ging dieser Priester in das Heilige hinein. Es ist ein schöner, im Tempel war das Gleiche später, nur etwas größer, ja, nach diesen Maßstaben. Aber dieses Bild, ja, dieser Stiftshütte, das war auch im Tempel. Und heute spiegelt es sich auch in unserem, im Neuen Testament. Bevor ein Mensch in dieses Heilige hineintreten kann, ja, was war diese Stiftshütte für das Volk Israel? Es war doch diese Gegenwart Gottes. Hier war Gott, ja, da ging der Mose hinein in diese Stiftshütte, redete mit dem Herrn und dann ging er heraus und sprach mit dem Volk. Es war dieser Platz, wo Gott hier auf Erde mit den Menschen sprechen konnte. Diese Gegenwart Gottes, weil sie fühlte diese Stiftshütte. Auf diesen Gedanken komme ich auch noch später. Genauso auch im Tempel später, ja. Die Israeliten, sie beteten, auch wenn sie in den fremden Ländern waren, ja, dann beten sie immer Richtung Jerusalem. Weil da war ihr Heiligtum. Da war die Gegenwart Gottes in diesem Tempel. Da war ihr Gott, dieser lebendige Gott. Ja, und bevor dieser Priester da hereingegangen ist, musste er dieses Opfer bringen. Heute im Neuen Testament, der Mensch, wenn er überhaupt mit diesem Gott in Kontakt kommen kann und in diese Heilige hereingehen kann, muss er durch diesen Opfer oder auf diesem Altar, muss er sich opfern. Ja, diesen Schritt machen zu dieser Wiedergeburt, durch diese enge Pforte gehen. Es ist ein großer Kampf. Ja, der Mensch muss sich sozusagen kreuzigen, so wie damals dieses Opfer auf diesem Altar geopfert wurde. Nur dann kann ein Mensch in diese Heilige reingehen, durch die Wiedergeburt. Wie auch früher, der Priester, er ist gegangen mit allen Sünden und Lasten dieser Menschen. Dieses Volkes Israel ging er mit diesem Blut dieses Lammes oder dieses Tieres in dieses Heilige, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Ja, wir brauchen uns heute nicht opfern und Blut vergießen, weil Jesus für uns das getan hat. Aber mit Blut Jesu können wir da hineingehen, in dieser Heilige. Was befand sich in diesem Raum, in diesem Heiligen? Ja, da stand ein Tisch mit Schaubrote. Da war dieser Leuchter. Es leuchtete in diesem Raum, diese Leuchte. Ja, für uns heute ist es das ewige Licht Gottes, das Wort Gottes. Das Brot ist das Gleiche. Das Brot gibt dem Menschen eine Kraft, weiterzuleben. Ja, bist du als ein Mensch durch diese Wiedergeburt gegangen, dann befindest du schon in dieser Gegenwart Gottes. Du hast die Verbindung. Hier ist dieses Brot, hier ist das Wort Gottes, das Licht uns Brot. Bitte, ess, tanke Kraft und geh, du siehst das alles. Es leuchtet dir dieses Licht, du siehst diesen Weg. Das ist es heute in der Gemeinde Gottes so. Anderen Weg gibt es nicht. Und dann kann man sich eine Frage stellen, wenn man das Bild jetzt anschaut, warum waren in diesem Heiligen keine Stühle, keine Bänke? Da gab es keine Sitzmöglichkeit. Da gab es nicht. Warum denn? Weil der Mensch muss hier nicht verweilen. Er muss nicht stehen bleiben. Er muss weitergehen. Da gibt es ja der zweite Raum, das Allerheiligste. So ist es auch heute, ihr Lieben, wenn ein Mensch Wiedergeburt erlebt hat. Nicht stehen bleiben im Geistlichen. Weitergehen. Da gibt es noch eine Abteilung. Und die heißt Allerheiligste. Ja, und bevor man in dieser Allerheiligste hineingegangen ist, da stand noch ein Altar. Und dieser Altar war ein goldener Altar. Der erste war aus Erz, der andere jetzt, das zweite ist ein goldener Altar. Was bedeutet ein Altar? Da hat man Opfer gebracht. Wiederum dieser zweite Schritt, ja, wir hören das so oft, zwei Gnadenwerke. Im Neuen Testament, eine Wiedergeburt und eine Heiligung. Der Mensch, der wiedergeboren ist, er hat Verbindung mit Gott. Gott hat ihn reingewaschen. Er ist in diesem Heiligen jetzt hineingedrungen. Er hat alles, Gott hat versorgt, ja, keinen Mangel. Licht ist da, Brot ist da, Kräfte ist da. Ja, nur jetzt wiederum weitergehen, nicht sitzen bleiben, nicht stehen bleiben, weitergehen. Und sich auf diesen goldenen Altar, man sagt ja, man um diese Heiligung oder erfüllt sein mit dem Heiligen Geiste, diese Taufe des Geistes zu bekommen, man muss sich zum Opfer bringen. Ja, völlig auf den Altar sich zu legen. Hier ist dieser Symbol auch früher gewesen. Ja, der Priester, wenn er einmal im Jahr in das Allerheiligste gegangen ist, musste er auf diesem Altar Opfer bringen, ja, bevor er reingegangen ist. Ihr Lieben, und in das Zweite, wenn ein Mensch da durch diese Heiligung, also durch diese Weihe, sich Gott ganz weihen, wird mit dem Heiligen Geiste getauft und ist in das Allerheiligste hineingegangen. Was war in dem Allerheiligsten? Ja, da war doch diese Diese Bundeslade stand ja da. Ja, aus Gold gemacht. Was war in dieser Bundeslade? Ja, diese 10 Gebote waren drinnen. Diese Tafel, die beschriftet ja. Nun war da diese Rute Aaron, die gegrünt hat. Was war da noch? Da war doch diese Manna drinnen. Ja? Das sind alles diese Symbole, was auch für uns heute eine Bedeutung hat. Ja, diese Allerheiligste, das ist die Gegenwart Gottes. Vollkommen. Ja, und diese auch diese, dieses Manna oder diese Rute Aaron, die gegrünt hat, für uns hat es eine Bedeutung. Ihr Lieben, wenn ein Mensch da durchgedrungen ist, hat sich ganz Gott geweiht, dann bringt er diese geistliche Früchte. Wie diese Rute, sie hat gegrünt. So auch dieser Mensch. Ja. Und dann hat der Mensch auch hier diese Manna, wiederum diese geistliche Speise, ja, damit man Kräfte bekommt, um für den Herrn diese Früchte zu bringen. Ja, und diese 10 Gebote ist auch verständlich. Ja, das Wort Gottes, gehorsam zu sein. Aber ganz wichtig, was das bedeutet, diese Bundeslade, ja, diese Cherubim. Es heißt, dass zwischen diese Cherubim auf dieser Bundeslade war so wie Thron Gottes gewesen. Ja, da saß so bildlich Gott auf diesem Thron. Und wenn der Mensch dadurch gedrungen ist, dann ist er zu dieser ewigen Ruhe gekommen. Dann hat der Mensch das erreicht, was Gott ihm geben möchte. Ja, so wie damals, so auch heute. Es ist heute möglich. Und das ist dieses Bild der Gemeinde Gottes. Aus solchen Steinen, das ist jetzt einzelne, jeder Mensch muss dieses durchgehen, um zu dieser geistlichen Ruhe zu kommen. Ja, diesen Frieden mit Gott zu bekommen. Und das sind diese Schritte. Das ist das Bild. Ja, und diese Gemeinde Gottes im Neuen Testament heute, sie ist gebaut aus diesen Steinen, aus diesen Menschen, ja, dieser Tempel Gottes. Er ist gebaut heute aus diesen Steinen, aus diesen Menschen, die durchgedrungen sind, aus diesen Wiedergeborenen und aus diesen Geheiligten. Und das ist die Gemeinde Gottes. Ihr Lieben, es ist nicht eine Ortsgemeinde. Es ist Gemeinde Gottes des Neuen Testaments, das Reich Gottes. Ja, ein Mensch kann vielleicht sein ganzes Leben zu einer Ortsgemeinde gehen und nie in der Gemeinde Gottes sein. Das ist möglich. Aber für diesen Mensch ist es schlecht. Weil wenn er die Gemeinde Gottes nicht erfahren hat, wenn er das nicht durchgelebt hat, die Wiedergeburt, ja, die Heiligung, wird er doch zu diesem Ziel nicht kommen, zu dieser ewigen Ruhe, ja, zu diesem ewigen Heil. Ihr Lieben, da sind vielleicht auch viele andere Gedanken. Ja, ich möchte noch so zur Bestätigung vielleicht, wie war es damals, wo Mose diese Stiftshütte aufgebaut hat? Wegen der Zeitmangel sage ich so mit meinen Worten, aber man kann es alles nachlesen. Ja, es steht in dem Wort Gottes und man kann es nachlesen. Was geschah damals, wo Mose diese Stiftshütte errichtet hat? Dann heißt es ja, das Feuer fiel vom Himmel und hat dieses Opfer gefressen sozusagen. Und diese Stiftshütte wurde erfüllt mit dieser Herrlichkeit Gottes. Wo der Tempel Salomo dann fertig gebaut hat, geschah das Gleiche. Ja, er betete, er segnete das Volk und betete und die Herrlichkeit Gottes, sie erfüllte diesen Tempel. Und Feuer fiel vom Himmel und hat dieses Opfer aufgefressen sozusagen, ja, verbrannt, angenommen. Das ist dieses Bild. Damals, ja, das Volk Israel, oder sie waren in dieser Wüste, sie waren auch später in Israel, ja, stand dieser Tempel und die Herrlichkeit Gottes erfüllte. Da war diese Gegenwart Gottes. Die Menschen sahen es, ja, diese Menschen, die dabei waren, sie sahen diese Herrlichkeit Gottes. Sie freuten sich. Sie fielen auf ihre Knien, beteten diesen lebendigen Gott an. Sie wussten, hier ist dieser Gott. Sie sahen es. Ja, und sie waren fröhlich. Was geschah jetzt in dem Neuen Testament? Ja, Gott hat doch dieses Reich aufgebaut. Und es heißt ja, ich möchte es lesen, vielleicht diesen Gedanken, in Apostelgeschichte, ich meine Kapitel 2, dieser Gedanken, ja, vom Vers 1, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, das sie saßen. Und es geschah in ihnen Zungen zerteilt, wie vom Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ihr Lieben, hier geschah dieses Wunder, wie auch damals die Herrlichkeit Gottes, sie füllte diesen Tempel. Ja, sie füllte und Feuer fiel vom Himmel. Hier hat Gott jetzt eine Gemeinde oder ein Haus ausgerichtet, ein Tempel wollte er errichten. Ja, und hier gab er seinen Kindern dieses Feuer vom Himmel, diesen Heiligen Geist. Sie wurden erfüllt, sie haben angefangen zu predigen. Und da geschah dieses Wunder. Ja, die Leute sahen es und wundern sich, was geschieht hier. Die Leute, sie reden alle mit verschiedenen Sprachen. Sie loben und danken diesen Gott. Sie reden das Evangelium, was Jesus gebracht hat. Ja, und nach der ersten Predigt bekehrten sich gleich 3000 Menschen. Und heute sind es schon mehr als 2000 Jahre vergangen. Und dieses Feuer des Geistes, es hat heute noch dieselbe Kraft. Und es wirkt heute noch. Wir erleben es doch, ja, wir haben unlängst in Schweicheln erlebt, bei der Jugendversammlung. War das wohl menschliche Einrichtung oder was, dass so viele junge Leute bewegt waren? Das war doch diese Gabe des Geistes, diese Wirkung des Geistes. Weil es gibt nur der eine Weg, durch diese Wiedergeburt kommt man in diesen Bau Christi, ja, sage ich mal, ja, in dieses Reich Christi. Zu diesem Frieden mit Gott. Ja, und das ist dieser eine Weg. Und wir sehen so wie Gott damals es gebaut hat, den Menschen gegeben hat, so ist es auch heute das Gleiche. Wir können es sehen. Ja, und vielleicht noch ein Gedanken. In Epheser Kapitel 2, zur Bestätigung, meine Lieben, dass es ist Gottes Wort und dass der Herr hat dieses Reich aufgebaut und die Gemeinde Gottes, sie ist noch da. Warum heißt es eigentlich Gemeinde Gottes? Es gibt doch heutzutage so viele Richtungen, so viele Namen. Ja, weil diese Menschen, die wiedergeboren sind, sie gehören diesem lebendigen Gott. Sie gehören ihm. Deswegen heißt es auch eine Gemeinde Gottes, eine Gemeinde, die diesem Gott gehört. Und das ist ein biblischer Name. Epheser Kapitel 2, ja, Vers 19 bis 22. Epheser Kapitel 2, Vers 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchen auch ihr miterbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Hier sagt er hier, hier ist dieser Bau, was Jesus aufgebaut hat durch die Apostel. Sie sind, er ist ja dieser Eckstein, sie sind die Säulen oder Grundlage. Ja, das ist das Wort, was wir heute haben, was sie uns weitergegeben haben. Ja, und er schreibt ja hier, wir können auch den ersten Vers lesen. Zu wem sagt er? Er sagt ja, so seid ihr. Ja, sie, auch diese Geschwister in Ephesus, auch wir heute. Er sagt ja hier, Apostel Paulus, ja, Vers 1 und 2, 1. Kapitel. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christum Jesum. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er sagt den Heiligen und den Gläubigen. Das, was wir gesagt haben, ein wiedergeborener Mensch, er ist gläubig. Er glaubt an diesen lebendigen Gott, er hat diese Wiedergeburt erlebt. Er ist in das Heilige hindurchgedrungen. Und auch die schon geheiligt sind, sie sind in dieser Gemeinde. Ja, die Gemeinde Gottes, dieser Bau Christi, dieser Tempel, was Gott heute, Jesus heute baut, diesen Tempel, nicht in Jerusalem wird ein Tempel aufgebaut. wie manche es lehren und warten. Ja? Er ist schon heute da und er wird gebaut aus diesen Bausteinen, die wiedergeboren sind und geheiligt sind. Hier haben wir gelesen, auf welchen auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Es ist ein geistliches Bau. Man wird es auf der Erde so nicht sehen können. Ja, es ist ein geistlicher Reich. Deswegen füllte er auch die ganze Erde. Ja, kann man ein Reich auf einer Erde aufbauen, damit er ganze Erde füllt? Ja, das ist nicht möglich. Es wird ein einziger Reich, so wie das Reich Christi ist. Noch ein Gedanke in 1. Korinther 3. Vers 16 und 17, 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Was sagt er hier? Zu wem sagt der Apostel hier? Zu den Korinthern, ja, und was schreibt er ganz am Anfang, wenn wir wiederum diese Eingang oder Einleitung lesen, 1. Kapitel, Vers 1 und 2, Paulus berufen zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und Bruder Sosthenes, der Gemeinde Gottes zu Korinth, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen samt allen denen, die anrufen den Namen unseres Herrn Jesu Christi an allen ihren und unseren Orten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er sagt, ihr seid dieser Tempel. Zu diesen Menschen, die glauben, die wiedergeboren sind, die geheiligt sind, zu ihnen spricht er und sagt, ihr seid dieser Tempel, weil der Geist Gottes in euch wohnt. Ein geistliches Tempel wird aufgebaut heute. Das Reich Christi ist heute da. Seit dieser Zeit, wo Apostel, wo Jesus auf dieser Erde war und hat angefangen, dieses Reich zu bauen. Ein geistlicher Tempel, ja. Noch ein Gedanke in 1. Korinther 6. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst? Hier sagt er sogar noch viel tiefer. Ja, er sagt sogar, dass euer Leib ist dieser Tempel. Warum denn? Warum sagt er nicht das? Weil manche sagen, ja, es ist äußerlich ist egal. Hauptsache im Herzen habe ich Gott. Aber hier sagt er, euer Leib ist der Tempel, wo der Geist Gottes lebt. Und ihr seid nicht euer selbst. Ja, und der Vers danach noch 20. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Ja, wie kann ich Gott am Leibe preisen? Wie soll ich das machen? Ja, mit meinem Aussehen doch. Wie sieht der Tempel Gottes aus? Ja, mit verrissener Hose oder sonst noch was. Doch nicht. Ja, und das ist ja sehr wichtig, ja, diese Belehrungen, was man auch gibt über das Aussehen Kleider. Das hat sehr viel zu bedeuten. Das darf man nicht unterschätzen. Und hier sagt er ja, ihr seid teuer erkauft. Ja, und preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste. Warum denn? Weil ihr seid dieser Tempel. Ja, und wenn jemand diesen Tempel ansieht, das ist das Erste, wenn man einen Menschen trifft, ja, dann sieht man erst den Menschen an. Wie er gestaltet ist, ja, dann kommt auch diese Redensart, wie er redet, ja, und danach sieht man auch die Werke, ja, was der Mensch redet und was der Mensch tut, wie er lebt. Und danach kann man auch schon mal ein Bild sich machen. Ja. Noch ein Gedanke in 2. Korinther 2. Korinther 6. Vers 16. Ja, wir können vielleicht vom Vers 14 lesen. gerade zu diesem Gedanken, dass man Gott am Leibe preisen soll, auch im Geiste. Ja? Das ist so alles verbunden, ein lebendiger Stein, der in diesen Tempel eingebaut wird, der muss passen zu diesem Tempel. Ja? Er muss auch zu diesem Bau passen. Ja? Und hier sagt der Apostel Paulus zu Korinther, zieht nicht, also 2. Korinther 6, Vers 14 bis 16, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Ja, dieses Bild, so wie früher auch in dieser Stiftshütte oder der Tempel. Hier war diese Gegenwart Gottes. Hier war die Stätte, wo Gott wohnte. Und was ist es heute in der Gemeinde Gottes, im Neuen Testament, jetzt in diesem Reich Christi? Er sagt, ihr seid die Stätte, wo mein Geist in euch wohnen wird. Jeder einzeln und zusammen seid ihr diese Tempel Christi. Ja, dieser große, allmächtige und dieses Reich, es wird nicht aufhören. Ja, wenn Jesus dann kommt und das Ende wird, dann wird es einfach alles vereint. Diese Gemeinde Gottes im Himmel und hier auf Erden, sie sind eins, es ist eine Gemeinde. Nun, wir leben hier und haben noch diese Kämpfe, wir müssen noch durch. Die anderen Menschenseelen, die bestanden sind, sie sind schon da und warten ja, auf dieses jüngste Gericht, aber die Gemeinde ist verbunden. Ja, es ist jetzt andere Gedanken, der Leib Christi, ein Haupt. Wir haben auch in diesen Liedern ja heute Morgen schon gesungen. Er ist Haupt und wir sind alle Glieder der Gemeinde. Ja, jeder hat seine Aufgabe oder seine Gabe. Es sind viele vielleicht andere Gedanken, ihr Lieben. Ich möchte noch vielleicht in 1. Petrus Kapitel 2 noch eine Bibelstelle lesen. 1. Petrus. Erster Petrus, Kapitel 2, Vers 5 möchte ich lesen noch. Und auch ihr, als die lebendigen Steine, bauet euch zum geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesum Christum. Ja, wir sehen wiederum dieses Vergleich auf das Alte Testament. Was haben die Menschen damals gebracht, diesem lebendigen Gott? Sie haben Opfer gebracht. Ja, welche Opfer? Ja, das waren Tiere. Man hat sie geschlachtet und so weiter. Aber heute, wir bringen ja zum Opfer diese Tiere nicht. Was ist heute unser Opfer, was wir dem Herrn bringen? Ja, unser Gehorsam, unser Loben und Danken diesem lebendigen Gott, das sind unsere Opfer, was wir bringen. Und wenn wir das nicht bringen, das ist ja auch dieser Gedanke heute Morgen, möchte so unterstreichen, wie auch diese Einleitung schon heute war, dass sie keinen Mangel haben. Warum hat Gott das alles so eingerichtet? Diese Gemeinde Gottes heute im Neuen Testament. Ja, alle diese Wege oder diese Schritte, was ein Mensch machen muss. Warum hat Gott das alles so eingerichtet? Und schon damals schon gezeigt, so ist es richtig. Ja, das ist gut für den Menschen, damit wir Menschen keinen Mangel haben. Und das darf heute jeder haben. Jeder von uns, ja, er sagt, diese geistliche Opfer, wenn wir sie nicht bringen, ja, dann sind wir ja undankbar. Oder schätzen wir vielleicht das gar nicht. Das erste, ja, diese Erlösung, das höchste Gut, und dann, dass wir in dieser Gemeinde Gottes, in diesem Tempel des lebendigen Gottes uns befinden können. Ja, wir haben es. So wie damals die Menschen, ja, wenn sie in Ferne waren, sie haben immer Richtung Jerusalem, da war ihr Heiligtum. Sie haben in diese Richtung gebetet sogar. Ja, und heute hat man nichts Gott zu danken. Ja? Und das sind unsere Opfer und das sollen wir auch bringen. Hebräer 3 möchte ich noch einen Gedanken lesen. Hebräer Kapitel 3. Ja, Hebräer Kapitel 3, Vers 5 und 6. Es sind viele andere Gedanken vielleicht, ja, und aber ich denke mal, diese Bibelstellen reichen heute, uns dieses Bild zu machen. Ja? So wie damals Gott mit den Menschen war und wollte für sie das Beste. Ja? Und die Menschen, die es angenommen haben, konnten diesen Segen bekommen. Sie konnten sich darüber freuen. Ja? Sie konnten diesen Gott als seinen eigenen Gott auch bezeichnen und immer zu ihm kommen. So ist es auch heute. Es wird jedem Menschen angeboten. Jedem Menschen, jede Nation oder jeder klein, groß, ja, Mann, Frau, allen wird es angeboten. Ja, er ist für alle gekommen. Nur es liegt an den Menschen. Möchte er es annehmen oder nicht? Ja, wenn der Mensch das von sich stößt, dann wird er das nie erfahren. Es ist nicht möglich. Ja, es wird nicht, wie soll ich sagen, es wird nicht hier so wie er hat dir mitgegeben oder wie man sagt, ja, oder dass du das erben kannst von deinen Eltern oder so. Es ist nicht so. Ja. Jeder Mensch muss das für sich erschaffen, ja, zu sagen, oder erarbeiten. Ja. Und hier möchte ich ja lesen im Hebräer Kapitel 3, Vers 5 und 6. Und Mose zwar war treu in seinem ganzen Hause als ein Knecht zum Zeugnis des, das gesagt sollte werden. Ja. Christus aber als ein Sohn über sein Haus, des Haus sind wir, so wir anders das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festbehalten. Hier sagt er ja, Mose, er ist nicht gemeint nur das Haus von Mose, sondern das ganze Volk Israel. Er trug ja die Verantwortung für das ganze Volk. Ja, das ist gemeint, das Volk Israel, das ist dieses Haus, wo Mose war treu Gott und hat dieses Volk auch geleitet, so wie Gott ihm offenbart hat. Und hier ist Christus als einen Sohn. Und er hat uns das alles gegeben, ja, und es ist gut, wenn wir das bekommen haben oder das erlangt haben und auch treu geblieben sind. Ja, er sagt es bis ans Ende. Ja, und Epheser 2, diese Parallelstelle, ich habe die ja gelesen, aber möchte zum Schluss doch noch diesen Gedanken lesen. Epheser Kapitel 2. Vers 19, ja, er sagt hier ja, also Jesus auch, Christus aber als sein Sohn über sein Haus, das Haus sind wir, so wir anders das Vertrauen, es ist und Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festbehalten. Und in Epheser heißt es ja, wir haben ja das gelesen, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger und mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Hier sagt er ja, ja, dass durch diese Wiedergeburt sind wir nicht mehr Fremdlinge, sondern wir befinden uns in diesem Reich Christi, in diesem Bau Christi, ja, in diesem Leib Christi, wir befinden uns und es ist gut, wenn wir treu bleiben bis ans Ende. Ja. Und dazu möchte der Herr uns auch verhelfen. Ich habe das ein bisschen so jetzt von dem alten Bund genommen, verglichen mit dem neuen Bund, weil das ist so das Gleiche, nur im neuen Bund ist es das Geistliche. Ja. Es ist immer der eine Architekt oder der eine Bauleiter, ja, und das ist Gott. Und er hat für den Menschen gemacht, dass der Mensch keinen Mangel hat. Und heute haben wir diesen Mangel nicht. Ja? Und der Herr möchte uns alle segnen, damit wir doch das auch ein bisschen darüber nachdenken. Was hat Gott uns heute gegeben? Was haben wir heute? Ja, damit diese goldene Kugel möchte uns auch nicht zerdrücken, sondern damit wir doch diesen Frieden mit Gott haben, ja, gehorsam sind, diesen Gott auch verherrlichen. Ja, und zu diesem Gedanken vielleicht noch, wenn wir in dieser Allerheiligste gekommen sind, ja, und da, wo auch Gnadenstuhl oder Gottes Stuhl ist, ja, früher, wo in diesem Tempel oder in dieser Stiftshütte, ja, dann heißt es ja, wir heute, wenn wir in dieses Allerheilige hineingedrungen sind, erfüllt sind oder getauft sind mit dem Heiligen Geiste, ja, dann heißt es ja, der Mensch ist zu dieser ewigen Ruhe gekommen. Ja, zu welchen Ruhe? Ist es, sind da wohl keine Kämpfe mehr oder ist der Mensch so wie ein Engel geworden? Doch nicht. Ja, der Mensch bleibt der gleiche Mensch. Nur er kann das alles durch diese Kraft Gottes unter Kontrolle halten, dass es nicht in eine Sünde ausbricht. Ja. Ein Beispiel aus dem, Vielleicht haben das viele ja gelesen, ja, der Bruder Beck in Kaukasus, ja. Sie lebten da aus diesen Weinstöcken oder Weintrauben hinzu angepflanzt und das war ihr Verdienst, ja, ihr Leben sozusagen, Unterhalt. Und er hat ja auch war ja ein Prediger und hat auch immer geredet, dass ein Mensch, ein Kind Gottes, er kann auch ohne Fluchen auskommen. Ja? Der Mensch, ein Kind Gottes, weil wir haben ja auch gelesen, am Leibe und am Geiste soll man Gott preisen. Und die Menschen haben ihm nicht geglaubt und dann wollten sie ihn auf die Probe stellen. Ja, jetzt ist er morgens reingefahren in seinen Weinberg oder wo in seinen Garten sozusagen. Jetzt sieht er ja bei Nacht hin diese bösen Männer, ja, sie haben ihm dann die besten Stöcke rausgehauen, ja, diese Traubenstöcke, ich weiß nicht, waren 20 oder mehr, also die beste Sorte, also haben diesen Weinberg verwüstet, ja. Und gut, ich kenne mich da nicht so viel aus, aber ich glaube, ein Weinstock bringt erst drittes Jahr etwas, ja, eine Frucht. Du musst 3 Jahre warten, bis du von diesem Weinstock etwas bekommst. Wer sich besser auskennt, kann mich korrigieren, aber es ist auf jeden Fall ein Schaden entstanden, diesem Menschen, ja. Und es war sein Lebensunterhalt. Ja, jetzt ist er auf einmal über Nacht sozusagen arm geworden oder ohne Brot geblieben, so kann man sagen. Und er fährt herein, sieht es ja, und die Menschen, sie lauern auf ihn. Sie haben sich versteckt und jetzt haben sie gelauert. Ja, jetzt will er mal prüfen, wenn er das jetzt sieht, ob er überhaupt dann aushalten kann oder wieder auffluchen wie alle anderen. Er fährt so herein, sieht diese Verwüstung, und sagt, Gott hat gegeben oder der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen. Sein Name sei geheiligt. Das war alles. Die Männer waren erstaunt. Ist es möglich, einen Menschen sich so in Ruhe zu halten, obwohl man so einen Verlust erlitten hat? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht erlebt. Aber Gott verspricht es seinen Kindern, wenn man zu dieser Ruhe gekommen ist, weil das, was man im Herzen hat, ist viel größer als das, was hier auf der Erde ist. Das, was wir auch am Anfang auch gesagt haben, diesen Schatz, diesen geistlichen Schatz, nicht das irdische Gut und Hab. Und das haben die Brüder bewiesen, nicht nur Brüder, auch die Schwestern. Und darüber, ja, sollten wir nachdenken und diesem Gott danken. Weil wir besitzen diesen Schatz. Ja, diejenigen, die ihn haben. Der Herr segne uns alle. Ja? Und diesem Gott möchte von ganzem Herzen Lob und Dank und Ehre bringen.